Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Wir sind zu Gast bei der Künstlerin Jorinde Vogt in ihrem Atelier in den Rheinbeck-Hallen in Berlin-Oberschöneweide. Schön, dass Sie uns eingeladen haben und herzlich willkommen in unserer Sendung.
Ja, herzlich willkommen in meinem Studio.
Dieses Kunstareal Rheinbeck-Hallen ist ein Atelier- und Ausstellungszentrum, liegt direkt an der Spree, eben in Berlin-Oberschöneweide in so einem ehemaligen AEG-Kabelwerk. Der Hund ist noch bei uns. Wie heißt der?
Duana.
Schüttelt sich ab und zu, dann klappert die Hundemarke. Mal gucken. Also, ehemaliges AEG-Kabelwerk. Wann und wie haben Sie diesen Ort für sich entdeckt?
Also, es ist relativ lange her. Mehr als 15 Jahre als Studentin bin ich oft mit dem Fahrrad oder im Auto durch die Umgebung von Berlin und besonders gerne mit Freunden zusammen über Zäune geklettert in brachliegende Landschaften und Gebäude. Und damals habe ich den Ort hier entdeckt und wusste, dass ich hier unbedingt einmal mein Studio haben möchte. Und es gibt auch eine Besonderheit hier vorne. Man ist ja hier direkt an der Spree. Und auf der gegenüberliegenden Seite steht schon seit immer, ich liebe dich.
Auf so einer Mauer am Ufer der Spree.
Ja, an der Ufermauer. Und auf der gegenüberliegenden Seite, auf unserer Seite steht, ich liebe dich auch.
Schönes Ping-Pong.
Und ich dachte, super Ort.
In welchem Zustand waren denn die Hallen damals?
Eigentlich stand nur noch die Außenhaut mit alten Fenstergittern noch drin, aber die Gläser waren draußen. Und ich glaube 2018, 2019 wurde die dann von dem Investor, der die damals gekauft hatte, freigegeben und in den Verkauf gegeben. Dann habe ich diese Halle gekauft.
Tatsächlich?
Zu bestimmten Anteilen.
Aha. Ja. Und steht die unter Denkmalschutz?
Nein.
Nee, konnten Sie mitmachen, was Sie wollten?
Ja.
Da stand also diese Ruine, 12 Meter hohe Halle. Sie haben gesagt, nur die Außenhaut ohne Fenster. Was war die Aufgabe und Idee für diesen Umbau?
Ich hatte den Architekten, der das Areal entwickelt hat, das Büro Grubert Verhülsdonk, gefragt, ob die sich interessieren würden, auch den Innenausbau mit mir zu entwickeln. Und dann entstand die Idee, dass man so eine Art Haus im Haus oder Dorf im Haus macht.
Ja, so sieht das jetzt aus, ein Haus im Haus. Wir stehen eigentlich in einer dieser Riesenhallen, aber da drinnen gibt es Wände, die nicht bis an die Decke reichen, so die den Raum teilen, aber die haben auch Fenster.
Genau. Und eins dieser internen Gebäude ist sozusagen das Bürogebäude. Das hatte ich für meine Studiomanagerin gebaut. Da ist sie mit ihrem ganzen Apparat zur Kontrolle der Struktur. Und in dem anderen Gebäude sind eigentlich nur Räume, die sich auf jede Art nutzen lassen, mit Ausnahme von so einer Nasszelle, wo man Riesenfarbeimer wäscht. Und alles andere kann alles sein und ist es auch gewesen.
Also man kann überall arbeiten, lagern.
Genau, Büro oder sich treffen. Oben gibt es auch eine Küche, ganz oben eine Terrasse.
Und ein Badezimmer mit einer alten Badewanne habe ich vorhin
gesehen. Ja, es gibt auch Badezimmer.
Also das ist nicht jetzt so ein stiller Rückzugsraum einer Künstlerin, die sich verkriecht, sondern es ist richtig ein Betrieb.
Auf eine Art schon. Also ich meine, es unabhängig von mir sind die Leute, die hier arbeiten in Bezug auf alles Logistische, Administrative, Kommunikative. Und die haben auch ihre eigenen Arbeitszeiten, ohne dass ich dabei sein muss. Mhm. Natürlich spreche ich mit denen andauernd und habe auch mit denen regelmäßig Treffen. Aber ansonsten funktionieren die sehr autonom. Mhm. Und die Arbeit, die ich im Moment mache, mache ich ganz alleine. Teilweise zu Hause, teilweise hier. Und habe aber in der Werkstatt sozusagen auch auf Zuruf Leute da, freie Mitarbeiter, die mir tragen helfen oder wenn ich vergolde, zum Beispiel vergolden helfen, also so ganz Handwerkliches übernehmen.
Mhm. Nochmal zu den Räumen, das Farbkonzept hier, haben Sie das auch selbst entworfen?
Ja, also damals, als ich das hier anfing umzubauen, arbeitete ich gerade in diesem Zyklus Immersion. Und das bedeutete, dass ich das weiße Papier komplett verlassen habe und jedes Papier erstmal durch eine Farbwanne gezogen habe. Und jeder Schwung wieder in einer neuen Farbe. Und im Rahmen dessen wurde hier auch jeder Raum andersfarbig.
Auch durch eine Farbwanne gezogen.
Und es wurde auch sehr spontan entschieden. Also meine Ausgangsfarbe ist eigentlich dieses Grün, was man hier in der ersten Halle sieht. Und das ist wie so eine englische alte Wintergärten oder es ist so eine Durchschnittsfarbe aus der Natur aller Jahreszeiten, so ein Grau-Grün, relativ blass. Dann gibt es halt Zuspitzungen fast ins Dunkelblau oder auch ganz in der Bibliothek tiefes Türkis. Und als Kontrast verschiedene Rosatöne. Zum Beispiel im Büro habe ich das von der Hautfarbe meiner Studiomanagerin abgenommen, die Farbe.
Von der Hautfarbe?
Ja.
Okay.
Mit dem Farbfächer. Mhm. Und dann gibt es in dem anderen Bereich auch so ein ganz kaltes mexikanisches Pink und ein Lachsrosa.
Wie ist das? Hat Ihr Sohn Oscar, 11 oder 12 Jahre alt, hier auch einen Bereich?
Ja, da oben.
Ein richtiges Spiel- und Tobezimmer?
Ja, damit oder? Kommt man über so eine Dachbodenleiter aus der Bibliothek, kommt man da oben rein.
Klettert er da hoch?
Ja.
Und gibt es auch Tabuzonen für ihn hier?
Nee, überhaupt nicht. Also der ist auch, wenn der da ist, auch oft mit Freunden, dann malen die einfach da, wo sie wollen oder bauen. Also die dürfen immer alles benutzen, was es hier gibt.
Tatsächlich, also diese riesen Regale mit Stiften
und
Farben.
Ja, da gehen die natürlich als erstes hin ans Sortiment und gucken, was sie gerade finden, was sie machen könnten.
Und der Hund darf sich auch frei bewegen?
Ja.
Was ist denn das für eine Sorte?
So ein Greyhound.
Ein Greyhound. Was brauchen Sie denn, um kreativ zu sein? Also inwiefern inspiriert Sie dieser Ort auch?
Also der Ort ist toll, weil man wirklich aus der Stadt rauskommt in so eine Ruhe und vor allem auch in eine Weite. Also im Unterschied zur Stadt sieht man hier immer den Himmel und das Wasser.
Wir stehen vor einem riesigen Fenster, ne? Wir gucken auf die Spree, auf Graffiti dahinter, auf ein, was ist denn das da für ein Schlepper, so ein Kahn, Transportkahn.
Ja. Und auf große Bäume.
Ja.
Ich habe hier eine Allee mit Silberweiden gepflanzt. Das sind diese hier, weil wir im Sommer das Problem haben, dass es auch sehr heiß wird ab Juni. Mhm. Und das ist eigentlich das Einzige, was als Verschattung wirklich hilft, sind große Bäume. Genau.
Das ist also, hier steht ja auch wahnsinnig viel Kunst, die werden wir uns noch genauer angucken. Ich habe nicht erwartet, dass so viele Arbeiten hier stehen und vor allen Dingen so großformatige, also weitaus größer als wir beide, die Formate. Ist es also Archiv und Lager auch?
Ja, wir sind im Moment in einer besonderen Situation und zwar habe ich die Lager aufgelöst, die ich hatte, in denen ich meine Installationen lagere, die ich ja auch nicht verkaufe zum größten Teil. Und ich musste die alle checken, ob die in Ordnung sind, weil ich die gerade vorbereite für Ausstellungen, wo die wieder gezeigt werden. Und da muss ich eben selber ein Protokoll anfertigen können, dass die einwandfrei sind. Und in den letzten Jahren ist das oft nicht passiert, dass die Sachen gecheckt wurden, wenn sie zurückgegeben wurden nach den Ausstellungen. Und das mussten wir jetzt sozusagen nachholen.
Und in welchem Zustand waren sie?
So und so. Vieles war okay und einiges war auch richtig kaputt. Kriegt entweder neue Rahmen. Also die Kunst war nicht kaputt, aber die Rahmen. Mhm.
Jorinde Vogt ist eine extrem vielseitige Künstlerin, bekannt geworden vor allem mit Zeichnungen. Doch sie hat dieses Medium immer weiterentwickelt, malerisch, aber auch dreidimensional, skulptural. Es gibt Schichtungen, Collagen, Installationen, Notationen, Beschriftungen, Nummerierungen, Partituren, auch Algorithmen spielen eine Rolle. Sie benutzt eine Fülle an Materialien, also vom Buntstift über Tusche, Ölfarbe bis hin zu Gold und Holz und natürlich Papier, Papiere. Wie haben Sie hier jetzt, wo wir stehen, in diesen Räumen, Ihr vielschichtiges Werk geordnet? Können wir das nachvollziehen, wenn wir herumlaufen?
Ja, normalerweise ist diese Halle hier die erste leer. Ja, da steht nur das ganz Aktuelle oder das, was gerade zurechtgestellt wird für den nächsten Transport, was in die nächste Ausstellung geht oder das, was gerade wiedergekommen ist.
Darum auch viel Verpackungsmaterial.
Genau. Also so kommen dann die Sachen an und dann stellen wir die hier ab, weil hier haben wir die beste Zufahrtssituation hier vorne.
Ah ja, ein großes Tor.
Genau, und dann geht das von hier aus in den LKW.
Große Holzkisten. Alles schön gesichert mit Styropor.
Das hier ist zum Beispiel eine aus Papier zuschnitten geschichtete Arbeit.
Ja.
Für Jüngere.
Ein großer orangefarbener Kreis. Ich hätte gedacht, ist das hier außen Holz?
Ja, das auch? Ist Holz, gefärbtes
also
Holz.
Ein Holzkreis in leuchtendem Orange und da drin geschichtetes, geschnittenes Papier.
Da sieht man auch, da ist gar keine Zeichnung mehr vorhanden, sondern da ist eigentlich die Zeichnung ersetzt durch den Schnitt des Skalpells. Und jede Seite dieser Formen ist sozusagen eine frei geschnittene Kante.
Skalpell klingt gefährlich.
Ja, Genau, das muss man sehr vorsichtig und bewusst machen. Stimmt.
Ist das denn nach einer Zeichnung?
Nee, das passiert. Diese Arbeiten heißen Rhythm. Also die grundsätzliche Fragestellung, die mich da auch sehr stark begleitet hat, ist, was für eine Art von Struktur bildet sich eigentlich durch diese ganzen Arten von Tätigkeiten, die man jeden Tag macht? Wir sind ja durch Unterschiedlichstes ganz stark rhythmisiert in unserem Alltag. Einmal körperlich, durch unseren Atem, durch unseren Herzschlag, durch die Organe, durch unsere Schrittfolge, durch unseren Schlaf-Wach-Rhythmus. Aber wir sind auch strukturiert von Verantwortung, zum Beispiel, wenn wir uns um Kinder kümmern. Und das ist wieder an Uhrzeiten geknüpft und an Verantwortung und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Dann kommen ja noch die Sachen dazu, die Verabredungen, die man hat pro Tag. Und dann kommt dazu, was man zu tun hat, eigentlich als Künstler.
Als Künstlerin, ja.
Die Frage ist halt, wie kriegt man das eigentlich alles so hin, dass das stimmt? Oder wenn man das Wollen mehr weglässt, was bildet sich ab durch diese Art von Tun? Ich habe versucht, diese Art von Fragestellung zu übersetzen in Handlungen gestischer Natur. Was man sonst zeichnend machen könnte. Der Hund, der will mal raus. Die möchte auch nicht stehen, die möchte immer auf einem weichen Untergrund liegen, die Prinzessin. Ich bringe sie mal kurz ins Büro.
Gut.
Was man sonst gestisch zeichnerisch übersetzen würde, habe ich eben mit dem Skalpell gemacht, indem ich einfach in farbiges Papier geschnitten habe und hatte eigentlich unbegrenzt Papierbögen einer bestimmten Größe zur Verfügung, relativ klein, zwischen A4 und A3. Und habe immer wieder repetitiv Bewegungen gemacht. Und das ist aber, wenn das in der freien Wiederholung passiert, automatisch immer eine Variation.
Ja.
Weil man verändert sich dabei. Oder das, was man da macht, das verändert einen und das verändert dann auch wieder die Form.
Mhm.
Und hinterher hat man so ganz viele verschiedene Formen da liegen, aber immer mehrfach. Und dann versuche ich die auf einer großen Rückwand zu einem großen Ganzen zusammenzubringen. Man muss dann eine Struktur finden, was sind die Gründe, was mit was passt.
Mhm.
Und dann kann man sich zum Beispiel daran orientieren, dass die Spitze immer auf die Vorangegangene zeigt oder immer auf der rechten Kante des Vorangegangenen liegt. So ganz einfach angefangen. Und daraus ergeben sich auch Muster und Rhythmen.
Und das kann man erstmal variieren, bis es dann fixiert wird? Oder?
Nee, ich lege mich immer gleich fest.
Mhm.
Und dann erzeugen sich natürlich sofort Probleme, weil irgendwann entweder hat man nicht mehr genug von der Form oder man kommt an die Kante und dann muss man immer Lösungen finden, wie das trotzdem in ein neues Muster übergehen kann.
Ohne dass man jetzt noch nachträglich nacharbeitet.
Genau, und es gibt kein Verbessern.
Ich glaube, wir kommen noch detailliert auf andere Arbeiten auch zu sprechen.
Gehen
wir in den Räumen weiter. Hier kommt die
Materiallager,
die
Farben
Zauberküche.
Und Papiere.
Farben über Farben, Stifte über Stifte.
Tinten.
Tuben.
Einmal Regenbogen. Ja, Acrylspray, genauso wie in. Dann Pastelle, Wachskreiden, Ölfarben.
Papiere.
Wandfarben in allen Farben, Papiere in allen Farben. Seidenpapier zum Verpacken, Folien zum Vergolden, Ton, Klebebänder, Cutter, Feuerlöscher.
Hier ist wieder Archiv, ja?
Ja, das ist auch ein Zwischenlager.
Mhm.
Hier ist alles registriert und nummeriert und gecheckt.
Und hier ist ein Besprechungsraum mit
ja, das
Kamin?
Das ist eigentlich mein Lieblingsort zum Malen. Guckt hier eigentlich direkt auf die Wiese. Im Sommer ist die Tür auch immer offen und man ist sozusagen offen zum Garten hin. Ich mach mal den Vorhang auf.
Ja, schauen wir wieder raus auf die Spree. Viel Licht in den Räumen. Schön, dann lassen wir uns hier auf diesem großen blauen Samtsofa nieder, unterm Dach. Musik, Philosophie, Ästhetik, Jorinde Vogt sucht immer wieder nach neuen Verbindungen und hat mal gesagt, meine Arbeit ist wie Musik. Man kann sie genießen, auch wenn man die Partitur nicht lesen kann. Das fand ich sehr schön, weil es hat so keinerlei Dünkel. Aber natürlich ist es doch ein Mehrwert, wenn man die Partitur lesen kann, oder?
Also ich lege das ja auch offen, wie eine Arbeit konzipiert ist. Und wenn man möchte, kann man das daran auch erkennen und ablesen. Zum Beispiel zu dieser großen Beethoven-Arbeit, zu den 32 Sonaten, gibt es eben auch ein schriftliches Konzept, was das ganz genau erklärt, was wie konzipiert ist. Weil das ja ein sehr komplexes Ergebnis hat, um einfach zu erklären, wie es dazu kommt.
Die Gebrauchsanweisung.
Ja, es ist auf jeden Fall so ähnlich wie das Rezept oder die Zutaten, ja, also die Liste und auch das Vorgehen und was da drin enthalten ist. Als ich den Beethoven als Ausgangsmaterial genommen habe, also den Urtext von Beethoven, habe ich mich eben konzentriert auf den Rhythmus, den Beat, die Taktarten auch und auf das, was Beethoven selber schreibt als Haltung, was wie gespielt werden soll, um dann eigentlich einen Raum beschreiben zu können, der genau der Raum ist, wo alles entsteht, also ab dem ersten akustischen Impuls bis zu dem Bereich, wo das, was da als Emotion erscheint, eine Benennung bekommt. Und was man dann hinterher sieht in diesen Zeichnungen, ist halt genau dieser Bereich, bis etwas benannt wird. Also es ist keine Illustration zu Beethovens Sonaten, sondern die Beethoven-Partitur ist Anlass, diese Bereiche der menschlichen Wahrnehmung zu beschreiben.
Musik spielt ja auch schon in Ihrer Kindheit eine große Rolle. Aber vielleicht gehen wir noch weiter zurück. 1977, geboren in Frankfurt am Main. Aufgewachsen sind Sie irgendwo bei Darmstadt?
Eberstadt, noch eins tiefer.
Wie kamst du dem Namen Jorinde?
Also meine Mutter erzählt mir, das kommt zustande, weil sie Grimms Märchen gelesen hat, während sie schwanger war mit mir. Und es gibt eben dieses Grimms Märchen, Jorinde und Joringel.
Ja.
Das fand sie gut.
Und haben die anderen drei Geschwister auch so ungewöhnliche Namen?
Ja, die haben alle sehr ungewöhnliche Namen. Stella, Ariane und Raimund Orfeo heißen meine Geschwister.
Also alles mit viel Bezügen.
Ja.
Sie waren die Älteste. Waren Sie die Erste, die alles durchkämpfen musste?
Ich weiß, dass meine jüngeren Geschwister ganz andere Erfahrungen mit meinen Eltern gemacht haben als ich. Ich und meine erste Schwester, also ich bin im Januar geboren, sie im Dezember, wir haben das gleiche Geburtsjahr.
Sehr nah.
Wir haben unseren Vater als extrem streng erlebt und die Mutter auch als ideologisch streng. Und das ist dann bei dem Jüngsten, mein Bruder, nicht mehr so stark der Fall gewesen. Der hat das sehr viel entspannter alles erlebt.
Worin bestand die Strenge?
Na, das waren das heute preußisch nennen, in Bezug auf eine Erwartungshaltung, auch in Bezug auf, wann man überhaupt eine Gültigkeit hat als Kind, nämlich nur, wenn man ganz bestimmte Leistungen erbringt.
Dazu gehörte auch Musik. Sie mussten zwei Instrumente lernen?
Ja, wir mussten alle zwei Instrumente lernen und jeden Tag 4 Stunden üben, ab dem Alter von 9.
Bei Ihnen war das Cello und Klavier. Was mochten Sie lieber?
Erst Klavier, weil man da die Töne klarer hatte von Anfang an. Weil beim Cello, da dauert das ja so circa 4 Jahre, bis man die Töne trifft.
Ja. 4 Stunden üben neben der Schule, mit welchem Ziel? Also warum?
Mein Vater hat sich, glaube ich, gewünscht, dass wir eigentlich Musiker werden können. Und mal bei einer meiner Schwestern hat das auch geschafft. Die ist tatsächlich heute Musikerin.
Und wurden Sie dann auch richtig auf Wettbewerbe hingetrimmt?
Genau, wir waren dann bei Jugendmusiziert. Und parallel zur Schule auch auf einer Akademie für Tonkunst.
Und war das für Sie eine Option oder haben Sie das alles mit Widerwillen gemacht?
Also erstmal habe ich es gemacht, weil wir es machen mussten. Macht man ja auch gerne als Kind, wenn was klappt, ist gut. Ja, es war schwierig trotzdem. Ne? Man hat ja überhaupt keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Und ich bin vor allem extrem schlecht auf einer Bühne. Und das habe ich einfach nicht hingekriegt. Ich habe so starkes Lampenfieber, dass die Auftritte meistens schlechter waren, als ich eigentlich war. Und ich habe das nicht lösen können. Und deswegen hatte ich dann auch zunehmend Angst davor. Und es war irgendwie nicht, habe ich gemerkt, es kann das nicht werden. Und es war ja auch nicht der Wunsch von mir, sondern der von meinem Vater.
Und hatte der Verständnis für diese Situation oder
war er enttäuscht? Der war sehr enttäuscht, aber der hat es dann so gelöst, dass ich ja noch andere Geschwister hatte, bei denen es noch klappen könnte. Und ich war damit dann aber aus dem Rennen und ja, nicht so geworden, wie er das wollte.
Was haben denn die Eltern selbst beruflich gemacht?
Mein Vater ist Ingenieur, immer noch, und war in leitender Position bei Siemens beschäftigt, hat sich später selbstständig gemacht und Windparks gebaut und Offshore-Energiegewinnung gemacht. Und meine Mutter ist bildende Künstlerin, wie ich, hat am Städel studiert in Frankfurt und ist im Meisterjahr mit mir schwanger geworden und ist dann nicht berufstätig gewesen.
Tatsächlich?
Ja.
Und hat dann hobbymäßig weitergemalt? Oder?
Die hat immer weitergemalt, bis heute malt die.
Was für eine Richtung?
Also in meiner Kindheit erinnere ich Bilder, die einerseits so ein bisschen sind wie Turner, immer abstrakt,
ja.
Aber so ja, so Lichtformationen und Farben, sehr feine Übergänge und auch unglaublich feine Kupferstiche und Kaltnadelradierungen. Die haben mich unfassbar fasziniert als Kind.
Die hingen im Haus?
Die hingen überall, im Haus, oder? Ja, genau.
Und waren Sie dabei, wenn Ihre Mutter gemalt hat?
Nee, das hat sie immer hinter verschlossener Tür gemacht. Sie hatte ein Atelier neben unserem Wohnhaus, 10 Schritte rüber, und das war für Kinder verboten.
Ganz anders als hier bei Ihnen.
Ja, bei mir ist das nie verboten gewesen.
Die Mutter ist, haben Sie im Vorgespräch erzählt, dann irgendwann nach Indien gegangen.
Ja.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich Teenager.
Ja. Also hat die Familie verlassen, oder?
Ja, die ist dann nach Indien gegangen und wollte nicht mehr Mutter sein.
Das war ja sehr hart für Sie, oder?
Ja, aber das war, glaube ich, sehr unglücklich. Da in ihrer, kann ich mir hinterher nur so erklären, auch wie ich sie erlebt habe, war sie sehr unglücklich in dieser Situation mit den 4 Kindern und Hausfrau.
Und weil sie die Kunst dafür, na, sie hat sie ja nicht aufgegeben, aber sie hat eben keine...
Ich glaube schon, dass sie eigentlich was anderes machen wollte. Auf jeden Fall hat sich das für die Kinder so angefühlt, ja.
Dass man stört, das Leben verhindert hat, dass die Mutter eigentlich leben wollte?
Na, sie hat es schon alles so gut gemacht, wie sie konnte, aber das hat sie, glaube ich, total gestresst.
Wie sind Sie denn zurechtgekommen und die Familie, der Vater mit 4 Kindern?
Der Vater war ja immer arbeiten, kam nur abends wieder. Und ich bin auch sehr früh ausgezogen, weil ich es auch zu Hause nicht ausgehalten habe. Und bin mit 16 ausgezogen. Also an dem Tag, wo ich 16 geworden bin, bin ich weg gewesen. Und meine Schwester hat sich dann noch um die Jüngeren gekümmert. Und die sind dann aber aufs Internat gekommen. Auch sehr früh, mein Bruder zumindest.
Es klingt nach einer sehr beklemmenden Familiensituation. Hatten Sie für sich da Rückzugsorte, also ganz konkreten Ort oder auch ja, Rückzugswelten, lesen, selber malen, keine Ahnung,
ja.
Filme gucken?
Also meine Mutter hatte sowieso die Philosophie, also die hat uns, glaube ich, immer rausgestellt unter den Baum, schon im Kinderwagen. So statt wie heute alle ihre Babys auf dem Arm rumschleppen in Tüchern, hat sie immer die Kinder rausgestellt in den Garten. Und auch sonst wurden wir in meinen Garten geschickt. Und wir hatten auch zum Beispiel kein Spielzeug und keine Medien. Also war eine sehr klare Entscheidung der Eltern zu sagen, die Kinder kriegen sowas nicht. Und ja, ich habe meine Kindheit meiner Erinnerung nach in einem Walnussbaum verbracht, den ich hoch und runter geklettert bin. In einem riesigen alten Walnussbaum, der auch wie so ein toller Zufluchtsort war, der sich bis heute anfühlt wie ein Freund, wenn ich mich daran erinnere.
Gibt's den noch?
Ja, ja, ich habe geguckt, den gibt's tatsächlich noch. Weil das Grundstück wurde verkauft, weil mein Elternhaus ist abgebrannt 2000. Und ich habe dann noch mal geguckt, ob es den noch gibt. Und der steht da tatsächlich noch.
Warum ist das Haus abgebrannt?
Das war ein Fehler in der Elektrik, die da neu reingemacht wurde in einem bestimmten Raum. Und das war ein Kabel, was der Elektriker bekommen hatte. Es war ihm selber nicht bewusst, was nicht geprüft war. Und das hat diesen Brand ausgelöst.
Und die Kunst der Mutter, ist die verbrannt?
Ja, ist alles verbrannt. Also nee, die hat ja die Kunst im Atelier gehabt, außer die Bilder, die halt im Haus hingen. Aber was im Haus war, ist alles verbrannt. Es gibt da nichts mehr von. Und zum Glück, mein Vater und mein Bruder waren in dem Haus, als es brannte, und die konnten sich zum Glück beide schnell retten. Und es ist auch, weil es ein altes Fachwerkhaus war, war das in 15 Minuten nicht mehr löschbar.
Ja. Tragisch. Wenn Sie sagen, es gab keine Medien oder kein Spielzeug, haben Sie gesagt.
Mhm.
Also es war einfach die Natur und ansonsten
ja.
Schule und
Musik
machen.
Mhm.
Haben Sie das irgendwann alles nachgeholt im Exzess? Oder?
Also die Filme schon. Also bis heute liebe ich Filme und ich weiß gar nicht, wie ich leben könnte ohne jegliches Cineastisches. Genauso gilt es auch für Musik hören. Also es ist auch was mir total hilft, mich zu strukturieren. Und auch mich zu beruhigen, auch mich so durch so einen Tag zu transportieren oder durch schwierige Situationen, ist Musik ganz essentiell. Und auch die Natur ist schon so ein Ort, der einem immer, in dem man sich beruhigt.
Hm. Aber ich meine, Mitschülerinnen, Freunde damals, die haben ja alle Filme geguckt, die haben Fernsehen geguckt. Waren Sie eine Außenseiterin?
Ja, ich war auf jeden Fall dadurch eine Außenseiterin, weil ich das nicht mit denen teilen konnte.
Und haben Sie dagegen rebelliert?
Also ich habe nicht rebelliert, erst relativ spät, erst so mit 14, 15, 16. Das war zum Beispiel verboten, schwarz zu tragen. Ich habe aber mir von meinem ersten Geld, was ich verdient habe, durchs Musikmachen, schwarze Kleidung gekauft. Das war aber verboten, haben mir meine Eltern, haben sie versteckt und so getan, als ob es verschwunden wäre. Es war eine sehr extreme Vorstellung, wie man zu sein hatte, und ich passte dann natürlich da nicht mehr rein. Dann wurde man so aussortiert.
Haben Sie darüber später sprechen können?
Ja, ich versuche das ab und zu mal. Das wird aber nicht angenommen.
Wie ist das Verhältnis denn heute? Akzeptieren die Ihren Weg als international erfolgreiche Künstlerin?
Wir haben jetzt nicht so engen Kontakt, außer zu meiner Mutter. Den Kontakt suche ich immer wieder, weil ich unbedingt meine Mutter in meinem Leben haben möchte, oder eine Mutter. Auch weil sie ja auch so eine große Phase in meinem Leben auch so vermisst habe. Ich bin ja auch weit weg, die leben in Frankfurt, ich in Berlin, und wir sehen uns jetzt nicht so häufig.
Ja. Jorinde Vogt hat in den 90er Jahren in Göttingen und in Berlin studiert, Philosophie, Soziologie, Literaturwissenschaften. War das eine Zwischenlösung, weil Sie sich noch nicht an die Kunst rangetraut haben, oder erstmal wirklich pures Interesse am Denken, am Lesen, am Schreiben?
Ich wusste nicht, dass ich Kunst studieren werde. Ich wollte Literatur studieren, weil ich auch einfach sehr viel gelesen habe als Kind. Also ich fand das faszinierend, diesen Dachboden mit den Büchern von den Eltern. Super Zufluchtsort vor der lauten Familie. Also es gab ja auch keine Ersatzmedien, es gab nur Lesen. Und ich habe auch extrem positive Erfahrungen gemacht mit Literatur und darin eben Informationen entdeckt zur Welt und zu meinen eigenen Erfahrungen, die ich sozusagen im sozialen Umfeld nicht als Gesprächsgegenüber bekam. Und deswegen hat sich bei mir so ein ganz großes Vertrauen in Literatur entwickelt. Ich wollte das studieren, einfach auch Philosophie, weil mich das sehr interessiert hat. Ich dachte, ich kann rausfinden, was das alles überhaupt sein soll da um mich herum. Gleichzeitig habe ich mich auch sehr für Mode interessiert und habe mich aber seltsamerweise nicht getraut, es zu äußern in der Familie, obwohl meine Familie mütterlicherseits immer mit Mode zu tun hatte, in allen Generationen. Aber die Geschichte meiner Mutter kam in der Familie nicht vor, sondern nur die des Vaters. Das ist das Einzige, was mir im Nachhinein eine große Frage ist, wieso das so war, weil das hätte mir auch sehr viel Spaß gemacht, galt aber als extrem oberflächlich und war deswegen verpönt.
Naja.
Ich finde Mode überhaupt nicht oberflächlich, ich finde es hochinteressant, auch in Bezug auf das Thema Kommunikation, extrem vielfältiges und spannendes Thema. Hätte ich gerne
studiert. Ihnen wird es konkreter jetzt als bei anderen, diese Vorstellung vom eigenen Leben, wie es auch ganz anders hätte verlaufen können.
Dem hätte, ist ein bisschen gefährlich, aber mir fällt schon auf im Nachhinein, dass die Geschichte der Mutter sozusagen nicht als, auch in der Tradition der Familie, nicht als Möglichkeit parallel gleichwertig erzählt wurde. Und das ärgert mich im Nachhinein, auch noch für mich selbst mit sozusagen.
Klar.
Aber auch als, ich glaube, meine Mutter hat es gar nicht so gestört, die hat es auch gar nicht eingefordert, aber ich hätte das gerne erlebt.
Wie haben Sie dann aber herausgefunden, doch auf eine Kunsthochschule zu wechseln?
Das entstand im Philosophiestudium, weil ich mir, um die Philosophie mir verständlich zu machen, immer Zeichnungen anfertigen musste, um die Denkmodelle zu notieren oder mir das zu verräumlichen, zu verbildlichen. Und das habe ich in Form von Zeichnung gemacht. Ich habe dann auch zur Zeit der Zwischenprüfungen gemerkt, dass mir das wahrscheinlich nicht reicht, nur das Schreiben und das Lesen zur Erfahrung der Welt. Und ich dachte dann, das gibt es nur in der Kunst, dass die Mittel, mit denen man arbeitet, so vielfältig sein dürfen. Deswegen habe ich dann diese Zeichnung genommen, um mich in der Kunst zu bewerben. Und da ich dann da genommen wurde, sofort in Berlin, ich hatte mich auch nur da beworben.
Universität der Künste.
Ja, habe ich dann gesagt, dann mache ich das jetzt und dann ziehe ich das auch durch. Und habe dann da mit der kürzesten Studienzeit studiert, die da ging.
Aber Zeichnungen zu philosophischen Denkmodellen, das ist ja sehr speziell, sehr ungewöhnlich. Sie sagen, es gab gleich eine Zusage. Gab es denn auch ein richtiges Feedback auf diese Mappe?
Nee, nicht wirklich. Eigentlich gar nicht. Dann nur zu den Prüfungen, die man dann da ablegen musste, gab es dann Feedback ja, zur Aufnahmeprüfung.
Also Sie haben dieses Studium, klingt so ziemlich schnell, durchgezogen, aber auch mit einer selbst auferlegten Strenge, so wie Sie lernen gelernt hatten?
Ja, ich wollte möglichst schnell in das echte Leben. Das habe ich so ganz, ganz stark gemerkt. Und ich habe ja auch immer viel gearbeitet neben dem Studium, um mir das zu finanzieren.
Was so?
Verschiedenes. Ich war Regieassistentin mehrfach. Und dann habe ich.
Am Theater oder im Film?
Am Theater. Und dann habe ich mehrfach einem Fotograf, also ich wollte eigentlich Großformatfotografie lernen und da die Kurse an der Uni immer mit Würfelprinzip ausgewürfelt wurden, wer das den Platz bekommt in dem Kurs und ich nach dem dritten Mal immer noch nicht dran war, habe ich gesagt, ich suche mir jetzt jemand in der Stadt, der das macht und lerne bei dem, dem ich die Assistentin bin, weil ich will das jetzt können. Und das klappte auch sofort über eine Fotografenfreundin, die sagte, da kommt jemand aus New York, der braucht Leute. Dann habe ich mich da vorgestellt, gesagt, ich kann das noch nicht, aber ich will es unbedingt lernen. Und dann hat er gesagt, na gut, wenn du das unbedingt willst, dann probieren wir das mal aus. Und dann habe ich das Technische da alles gelernt und dann ziemlich schnell hat sich aber herausgestellt, dass ich besser bin im Organisieren und habe dann da Produktionen organisiert. Und das habe ich viele Jahre gemacht.
Parallel zum Studium eben studiert haben Sie bei Christiane Möbus und Meisterschülerin waren Sie bei Katharina Sieverding. Können Sie sagen, was das Wichtigste war an diesem Studium für Sie?
Also bei Christiane Möbus war das eine multimediale Klasse, das heißt, alle Mittel waren erlaubt.
Schon mal gut.
Ja, und man hatte, die Christiane Möbus war eine extrem konkrete, gute Person. Auch sehr, sehr humorvoll und auch sehr praktisch, pragmatisch, sehr direkt. Das war super bei ihr. Und bei der Katharina Sieverding sammelten sich so alle Leute aus der Generation, die mit neuen Medien arbeiteten und auch so ein Interesse hatten für, was passiert eigentlich jetzt gerade in unserer Zeit, in welchen Medien und was ist wichtig, was sind das für, was für ein Instrument haben wir damit in der Hand. Und sie hatte auch extrem gute Leute da geholt in die Kunst, die Katharina Sieverding. Das waren die Hito Steyer und die Katja Diefenbach und die Sabit Buchmann. Und die haben dieses Klassenkolloquium ständig begleitet mit Vorlesungen. Und das mochte ich sehr, weil das das aufgriff, was ich eigentlich in der Philosophie vorher gemacht hatte. Und da gab es eben einen extrem zeitgenössischen Diskurs parallel zum Kunststudium. Mhm. Und das fand ich sehr gut.
Und wie haben Sie dann herausgefunden, was Sie wirklich machen wollen?
Also ich selbst habe im Studium dann ja in den letzten Jahren auch hauptsächlich digitale Fotomontagen gemacht und fotografiert. Und in meinem Meisterjahr habe ich aber entdeckt, dass ich damit nicht weiterkomme. Und immer das Gefühl hatte, das Foto, was ich hier gerade mache, hat schon mal jemand gemacht und vor allem besser als ich. Und dann habe ich angefangen, nur die Gründe aufzuschreiben, warum ich das Foto gemacht hätte. Oder noch einen Schritt weiter später die Situation, die mich interessiert, mir genau angeguckt und dann die Parameter aufgeschrieben, aus denen die Situation besteht. Und damit hatte ich auch so eine Art der Notation gefunden oder einen Grund für eine Notation, wo dann klar war, okay, ich habe hiermit jetzt echt einen Perspektivwechsel geschafft. Ich kann auch so wie von oben auf eine Situation gucken. Ich kann aber auch aus allen Richtungen in der Situation in die Parameter schauen. Und ich kann das zeitlich strukturieren. Ich kann da choreografisch mit umgehen. Ich kann das als Dokumentation der Zeit benutzen, aber als wiederaufführbares Notieren. Und ich wusste, jetzt habe ich mein Leben lang zu tun. Jetzt weiß ich, was ich mein Leben lang mache.
Nicht mehr fotografieren.
Nee, das war klar, ich mache jetzt das und von dem ausgehend bin ich einfach beschäftigt, bis ich tot bin. So, das war ganz eindeutig.
Davon sind Sie noch überzeugt, noch immer?
Ich bin da immer noch dabei.
Ja, noch viel Zeit. Ja. Um als freie Künstlerin zu existieren und dann sogar international erfolgreich zu sein, braucht es ja ein Maß an Disziplin, an Struktur. Über Struktur sprechen Sie viel. Wie sieht heute ein üblicher Arbeitsalltag, Arbeitstag von Ihnen aus?
Also seit 11 Jahren bin ich ja auch gleichzeitig Mutter. Und das gibt einem einen völlig anderen Arbeitsalltag, als wenn man ohne Kinder ist. Ohne Kinder ist eigentlich der Arbeitsalltag als Künstler nicht begrenzt gewesen. Auch in dem Alter schläft man eigentlich fast nie. Und dann dazu war das auch die Zeit der tollsten Partys in Berlin. Ein mega gutes Nachtleben. Das haben wir natürlich auch alle gemacht. Vermisse ich bis heute. Das geht halt echt gar nicht mehr jetzt. Total schade. Ja, und jetzt? Mein Tag fängt immer, ich stehe immer um 5:30 oder 6 Uhr auf morgens. Mache ich Frühstück für meinen Sohn. Dann geht der um 7:10 aus dem Haus. Und dazwischen muss ich noch Hund füttern, mit dem Hund raus. Auch mich organisieren. Was muss ich noch an Anrufen machen, bevor ich losgehe? Organisationsgeschichten auch noch mit Handwerkern oder irgendwelchen Sachen, die instand gehalten werden müssen. Und ich gehe meistens zwischen 8 und 10 ins Studio. Dann gibt es erstmal eine kurze Besprechung im Büro. Im Idealfall habe ich dann Zeit, an meiner Kunst weiterzuarbeiten. Aber es gibt dazwischen eben auch immer noch Termine und Gäste, die kommen für unterschiedlichste Anlässe. Um 4 ist mein Sohn von der Schule wieder da und muss dann entweder nochmal zum Sport.
Es klingt so, als sei dann nicht viel Zeit für künstlerische Arbeit.
Ja, manchmal, also wenn er den Sport macht, inzwischen fährt er da alleine hin. Da habe ich noch Zeit bis um 6, 6:30. Und dann fahre ich nach Hause und mache Abendessen.
Und können Sie dann aber so auf Knopfdruck kreativ sein? Also wenn klar ist, ich habe jetzt hier nur 2 Stunden.
Schwierig. Aber im Hintergrund von diesen ganzen Dingen, die man da die ganze Zeit tun muss, läuft das die ganze Zeit als Frage. Das ist wie die Basisfrage beim Aufwachen, der erste Gedanke, der letzte beim Einschlafen, ist, wie mache ich das weiter? Was fehlt da, damit das stimmt?
Das heißt, die ganze Vorarbeit ist eine gedankliche.
Genau, und wenn das bleibt als Gedanke, dann macht man das. Wenn man das verwirft, steht man da wieder so da wie vorher und muss das neu dann auch im Zweifelsfall einfach ausprobieren. Also es ist eigentlich ganz gut, dass man immer weiß, man findet eine Lösung, auch wenn man noch nicht weiß, wie. Aber die Gewissheit habe ich immer.
Die Künstlerin Jorinde Vogt. Das Feuerzeug klappert hier auch immer mal wieder. Wir sind weiterhin in den Rheinbeck-Hallen in Berlin-Oberschöneweide im Atelier der Künstlerin Jorinde Vogt. Das liegt direkt an der Spree. Ich habe auf Bildern gesehen, wie sie da draußen auch schon mal mit Spreewasser die Farbe angemischt hat und da draußen gemalt hat. Ein bisschen haben Sie uns ja schon Einblick gegeben in Ihre Gedankengebäude und mehr verstehen von der konzeptionellen Arbeit der Künstlerin Jorinde Vogt. Schon gehört, dass sie sich intensiv mit Literatur und Philosophie beschäftigt, mit Schopenhauer, Lacan, Luhmann, Roland Barthes. Sie erforscht unsere Wahrnehmung von Bewegung, von Raum und Zeit. Ich habe ehrlich gesagt etwas Angst, dass das zu abstrakt wird, weiter darüber zu reden, aber wir versuchen das. Vielleicht habe ich gedacht, entlang der Frage, die Sie vorhin schon angedeutet haben, welche Bedeutung Rhythmus in Ihrer Arbeit hat. Und zum Rhythmus gehört ja auch diese Werkreihe Atemstudie. Das ist vielleicht das, was jeder auch nachvollziehen kann, der das hört, aber jetzt nicht sehen kann. Mit was für Fragen haben Sie sich da beschäftigt in der Atemstudie?
Also das probiere ich immer mal wieder, Atem zu zeichnen. Total schwierig, weil das ja eine nicht endende Bewegung ist und das Ein- und Ausatmen so ein ineinander übergehender Prozess ist in Form eines Volumens. Tatsächlich probiere ich das schon seit Jahren. Immer wieder habe ich einen neuen Ansatz, wie man das aufnehmen kann. Letztendlich interessiert mich das als grundsätzliches rhythmisches Element, genauso wie der Herzschlag oder der Puls. Für mich ist ja grundsätzlich wichtig, dass ich, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, zu was arbeite ich, dann leite ich das immer ab aus der Realität, aus meiner direkten Erfahrung mit der Welt. Und deswegen sind das natürlich auch Bestandteile, die natürlicherweise immer wieder drankommen oder auch durchlaufen über Jahre. Ich glaube total an Spontanität und das Direkte und das Unikäre, das auch, was nicht wiederholbar ist, weil wir auch so unser Leben erleben. Also wir können keinen einzigen Moment wiederholen. Und ich versuche eben auch in der Art und Weise, wie ich meine Arbeit mache, Mittel zu finden, die Qualität dessen auch thematisieren. Deswegen gibt es nicht ein Verbessern oder eine Ungültigkeit oder so. Oft sagen Leute, ja, und was machen Sie, wenn Sie falsch zeichnen? Aber das gibt es halt nicht.
Das heißt, sie zerstören auch nichts, sie werfen nichts weg?
Doch, es gibt schon, es ist ja ein ganz großes Ausprobieren auch. Und es gibt schon auch, dass Sachen nicht gelingen. Also auch rein technisch nicht. Ich muss ja auch die ganze Zeit was Neues lernen. Also alle 2 Jahre mache ich ja wieder wie eine, oder auch manchmal schon nach einem Jahr, entwickle ich völlig neue Arten, mit Papier oder mit Material zu arbeiten. Und dann fängt man immer bei Null an und probiert eben aus. Und dann es wird auch nicht immer was. Es ist dann doch nicht umsonst gewesen, weil man hat daran Erfahrungen gemacht, die man dann mitnimmt in die nächste Überlegung. Aber es heißt nicht, dass alles eine Arbeit ist, die sich eignet, um die in eine Ausstellung zu geben. Und da ich auch eigentlich gegen große Ansammlungen von Dingen, die man nicht braucht, bin, zerstöre ich die Sachen dann auch und tue die weg.
Ein anderes Beispiel ist die Auseinandersetzung mit Musik, eben ganz konkret, zum Beispiel Beethoven, 32 Sonaten für Klavier. Vielleicht lassen wir uns erstmal darauf einstimmen. Jorinde Vogt, warum haben Sie sich ausgerechnet mit den Beethoven-Sonaten so intensiv beschäftigt? Also zu jeder einzelnen gibt es eine zeichnerische Arbeit.
Ich bekam damals eine Einladung zum Luminato-Festival in Toronto. Das gab auch den ganz direkten Zusammenhang zu Beethoven. Und normalerweise wähle ich mir ja meine Themen immer selbst und es ist relativ schwierig für mich, zu einem von außen gegebenen Thema zu arbeiten. Es sei denn, ich entdecke daran mein eigenes Thema. Und im Fall von Beethoven war das so, dass ich zu Beethoven eigentlich ein ganz großes Vertrauen als Kind schon entwickelt hatte, weil ich den Eindruck hatte, dass Beethoven so ganz authentisch berichtet über das Leben und ein unglaublich breites emotionales Spektrum zeigt, was nicht verführen soll oder manipulieren soll, sondern eigentlich Einsicht gibt in das, was einem passiert als Mensch emotional. Und so wie ich das jetzt mir selbst erklärt habe, zum Beispiel im Unterschied zu Wagner, der einfach ein extremer Könner ist in der Konzeption von Musikerfahrung und auch extrem, also ein Meister auch der Manipulation, ist eigentlich Beethoven für mich wie das Gegenstück dazu. Ich weiß noch, wie ich das als junger Mensch gehört habe und Beethoven kam mir so vor, als ob der mir von etwas erzählt, was ich später erst erleben werde. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich eine ganz persönliche, super private, positive Grundeinstellung zu Beethoven. Und ich war auch zu dem Zeitpunkt aus einem extrem konzeptionellen, zeichnerischen kommend, eigentlich an einem Punkt, wo ich dachte, es ist total wichtig, über Emotionales sprechen zu können in meiner Arbeit. Und wie mache ich das? Und dann habe ich gesehen, dass mir eben genau dieser Urtext von Beethovens Partitur, wo er noch direkt sagt, ohne dass spätere Interpreten das verbessert oder angepasst haben, sozusagen der Nachwelt mitteilt, welche Haltung da einzunehmen ist. Auch ganz konkrete, natürlich musikalisch kollektiv konnotierte Sprache, aber ganz konkrete Benennungen sind auf einer emotionalen Ebene oder einer inneren Haltung. Zum Beispiel, ob man etwas sanft spielt oder laut oder abnehmend. Alles das ist ja genau das, wie man alles beschreiben kann. Ja. Und dann sozusagen mit der Hilfe dieser Benennungen von Beethoven in Kombination mit einem Parameter, der von mir kommt, den ich damals genannt habe, internes Zentrum, externes Zentrum. Internes Zentrum ist so die Stelle mit gemeint, hier verortet körperlich, also im oberen Brustbereich, wo man so misst, wie geht's einem mit etwas. Mhm. So, das nenne ich in den Zeichnungen internes Zentrum. Steht da auch so, internes Zentrum und so ein kleines Kreuz.
Also Brustbereich, Zwerchfell.
Und externes Zentrum kann alles mögliche Externes sein, mit dem man in Verhandlung steht. Das können gesellschaftliche Gegebenheiten sein, es können Erwartungen sein, Ansagen sein, Bedingungen sein, irgendwas, was von außen auf einen zukommt, wo man sich zu verhalten muss.
Sie haben ja auch eben gesagt, Sie suchten nach etwas, wie Sie sich auch emotional ausdrücken können. Das war ja ungefähr die Zeit auch, in der Sie Mutter geworden sind, ne? 2012?
2011 bin ich Mutter geworden.
Und 2012 ist dieser Zyklus entstanden.
Mhm, genau.
Hat sich denn durch dieses Muttersein, Mutterwerden, Ihre künstlerische Arbeit verändert?
Also ich glaube, man verändert sich als Mensch extrem, wenn man Mutter wird. Also man lernt ja auch so eine ganz große Demut gegenüber dem, was man möchte und nicht kann. Oder plötzlich verzichtet, weil das Kind das und das braucht. Und es gibt so eine Verschiebung. Und gleichzeitig taucht man natürlich komplett ein in diese Grundbedingungen des Menschseins und was das bedeutet, auch wie wir generativ sozusagen miteinander verbunden sind und die Bedingungen, die das hat. Und das ist ja dermaßen grundsätzlich, gerade am Anfang, wenn man kaum mehr schläft oder auch die ganzen Probleme, die dann auftauchen, sozial, also interfamiliär, wie auch gesellschaftlich, gibt es ja dann teilweise, wenn man Mutter wird, gibt es Galeristen, die arbeiten nicht mehr mit einem, weil die sagen dann nimmst du das nicht ernst.
Tatsächlich?
Ja. Oder wenn man auf einer Eröffnung ist, fragen einen die Leute, warum bist du jetzt nicht bei deinem Kind? Und wenn der Vater das Kind mit auf die Eröffnung nimmt, dann ist er der tollste Papa der Welt, weil er so cool ist, sein Kind zu zeigen. Also es wird ganz schön schwierig als Mutter. Auf jeden Fall 2011 war das so. Gleichzeitig wiederholt sich ja aber auch etwas, was man selbst durchlebt hat als Mensch. Ich bin heute 46, aber ich bin halt deswegen nicht mehr nicht ein Jahr alt, sondern ich bin die Summe aller meiner Alter. Am besten sieht man das zum Beispiel in der Arbeit von Cy Twombly, wie der Mann das beherrscht, mit allen Altern, die er hatte, gleichzeitig zu malen. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, aber auch am Elternsein, dass man das alles nochmal erlebt. Das ist diese Gleichzeitigkeit dieser Zeiten und der unterschiedlichen Erfahrungs- und Lernebenen auch. Und dafür ein Verständnis natürlich auch aufzubringen, auch in dieser ganzen Langwierigkeit, die das hat, ist aber auch gleichzeitig eine unglaubliche Strapaze, das emotional, zeitlich und kräftemäßig zu schaffen. Und gleichzeitig auch ein riesiger Wachstumsprozess, diese Gleichzeitigkeit in sich zu tragen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, unser XL-Gespräch am Ostermontag mit der Künstlerin Jorinde Vogt. Im Magazin der Süddeutschen Zeitung, da gibt es diese Rubrik »Sagen Sie jetzt nichts«. Da werden Prominenten Fragen gestellt, die sie dann pantomimisch beantworten. Und Jorinde Vogt wurde gefragt, was wollten Sie Picasso schon immer mal sagen? Und sie zeigt ihm den Stinkefinger. Warum?
Eigentlich kam das zustande, weil ich den Tag vorher mit zwei Kolleginnen ein Gespräch über Picasso hatte. Und wir feststellten, dass uns das total nervt, dass Picasso sozusagen steht für Genialität und auch für eine bestimmte Art, auf Frauen zu schauen. Das sozusagen hingestellt wird als so feststehendes, allgemeingültiges Genialitätsprinzip. Und damit auch so einen Platz einnimmt in unserer Gesellschaft für was Kunst ist, was wir alle nicht richtig finden.
Stinkefinger daraufhin, ja. Seit 2014 ist Jorinde Vogt auch Professorin für konzeptuelle Zeichnung und Malerei. Einige Jahre war sie an der Akademie der Bildenden Künste in München. Inzwischen ist sie in Hamburg an der Hochschule für Bildende Künste dort. Ja, wie sehen Sie Ihre Rolle als Professorin?
Ich verstehe mich als Mentorin für die Studenten, für die Studentenschaft, für die Studierenden. Es ist hochinteressant, weil wirklich jeder einzelne Künstler seine eigenen Regeln erlernt. Und es geht halt darum, mit jedem Einzelnen zusammen herauszufinden, wie ist er in sich selbst stimmig und richtig. Und sozusagen auch rückwärts den Prozess anzugucken, welche Entscheidungen wurden getroffen und ist das authentisch?
Mit jedem Einzelnen, sagen Sie, aber Sie arbeiten ja vor allem mit der Gruppe, ne? Mit der gesamten Klasse.
Aber es ist immer entlang der Arbeit eines Einzelnen, ganz konkret. Es gibt eben im Kolloquium diese Situation, dass einer die Arbeit zeigt und die anderen diskutieren mit. das übt natürlich auch, dass man die Arbeit präsentiert, dass man diskursfähig ist, dass auch die Fragen, die man sich selbst stellt, auch in Bezug auf die eigene Identität letztendlich, warum treffe ich diese Arten von Entscheidungen, dass man die auch abgleicht mit denen, die da aus den anderen Ländern, anderen Kulturen, anderen sozialen Erfahrungen mit dir da stehen, das auch sozusagen auch beisteuern können, wie das im Vergleich zu ihnen ist. Dass man auch sieht, dass bestimmte Dinge nicht für jeden gleich sind und andere schon.
Und gleichzeitig können Sie das mitgeben, was Sie als Studentin noch nicht erfahren hatten, aber inzwischen eben lernen mussten. Wie komme ich überhaupt nach dem Studium zurecht? Wie finde ich Zugang in diesen Kunstbetrieb?
Also das lernen die Studenten ja gar nicht in der Uni, sondern damit die, die dann fertig werden, für die stellt sich im Anschluss diese Fragen und da helfe ich denen auch, oft noch lange übers Studium hinaus. Aber wichtiger ist im Studium eigentlich so eine Basis, sich selbst zu schaffen, dass man mit sich selbst sicher ist in seinen Entscheidungen, die man im künstlerischen Prozess trifft. Und es ist auch sehr unterschiedlich. Jeder hat sehr andere Voraussetzungen, warum er Künstler wird. Interessanterweise greifen ganz viele auf eine Zeit zurück, die noch vor der Schule liegt, in ihren Erfahrungen.
Noch vor der Schule?
Ja, also man kommt ja in der 6.
Vor der Grundschule.
Klasse, vor der Grundschule.
Also eine ganz frühkindliche Phase. Mhm. Ist Ihnen das erst durch die Arbeit mit den Studierenden aufgefallen?
Ja. Also wenn zum Beispiel jemand zwei Architekten als Eltern hatte und immer in Baustellen war als Kind, dann ist die Wahrnehmung der Welt immer orientiert an dieser ersten erlernten Struktur von Welt. Und dann geht es um Architektur, Materialien, um Zwischenzustände von Architektur. Hm. Und das bildet sozusagen das Messinstrument für alles, was man diskutiert. Und bei mir ist es auch ähnlich. Ich bin ja mit sehr viel Musik konfrontiert gewesen als Kind und Natur. Und das sind für mich sozusagen die grundlegendsten Strukturen, an denen ich messe, was ich wahrnehme.
Was ziehen Sie denn für sich selbst heraus noch aus dieser Arbeit als Professorin? Also einerseits ist es die Brücke auch zu dieser nächsten oder übernächsten Generation, dran zu bleiben, wie die ticken.
Ja, sehr interessant zu sehen, natürlich wie die die Gegenwart sehen mit einem anderen Alter als ich. Diese Verbindung zu haben, diese Dinge zu diskutieren, ist toll. Am meisten ziehe ich daraus diese unglaubliche Diversität, die einem da begegnet. Das ist einfach toll.
Wie groß ist die Klasse?
Im Moment sind wir 38.
Aus aller Welt?
Aus aller Welt.
Unternehmen Sie auch gemeinsam Kunstreisen?
Das war jetzt stark unterbrochen durch die Corona-Jahre, aber sonst ist das üblich. Normalerweise fährt man nach Venedig und oft nach Berlin auch, das nächste Semester auch wieder, weil wir eine Ausstellung machen in Berlin. Ich versuche das immer, dass ich für die Studenten Ausstellungen organisiere, damit die das üben, Ausstellungen zu machen. Manchmal sind das nur die Masterstudenten, manchmal die ganze Klasse, manchmal ist die Person, die einlädt, auch der Kurator und darf dann auswählen, wen sie zeigen möchte, je nach Situation.
Das Kunstmagazin Art hat Jorinde Vogt mal als freie Radikale bezeichnet. Aber wie behauptet man sich als freie Künstlerin eigentlich auf dem Kunstmarkt, Jorinde Vogt? Wie haben Sie das gelernt? Also an der Uni, haben Sie gesagt, lernt man das eigentlich nicht.
Nee. Ja, man lernt es, indem man es macht. Learning by doing ist das Ganze, würde ich mal sagen.
Wie haben Sie erste Kontakte zu Galerien geknüpft?
Ich habe ganz früher noch im Studium mal bei Klosterfelde gearbeitet als Galerieassistentin, um zu sehen, wie der Galeriebetrieb von innen aussieht. Und habe da das Videoarchiv von Christian Jankowski aufgebaut. Im Studium hatten auch vor allem meine männlichen Kollegen alle schon Galerien im Studium, ich nicht. Hätte ich auch gerne gehabt, habe auch viele Galeristen kennengelernt in der Zeit mit den Notationen, die ich damals gemacht habe. Aber die sagten dann immer, nee, wir warten noch mal, bis du 30 bist, wahrscheinlich kriegst du eh Kinder.
Immer wieder dieses Thema, ja?
Ja, ich habe dann weiter Kunst gemacht ohne Galerie, dann aber bei mir zu Hause ausgestellt, auch in der Off-Szene, ständig überall, jede Situation genutzt, um Ausstellungen zu machen mit Freunden zusammen. Und hatte auch einen Job gekriegt in der Galerie bei mir in der Straße, wo ich lebte. Aber verheimlicht, dass ich Künstlerin bin, damit ich den Job kriege. War ja auch tatsächlich, ich habe mich da beworben, um Geld zu verdienen. Und dann war das eigentlich ein Zufall, der passiert ist, dass der Galerist Besuch bekam von Andreas Schalhorn vom Kupferstichkabinett. Und der sprach den Galeristen darauf an, was macht denn eigentlich die Jorinde Vogt bei Ihnen hinterm Computer?
Oh.
Und der sagte dann, der Andreas Schaland hat gesagt, ich soll mir mal deine Kunst angucken. Ich wusste ja gar nicht, dass du welche machst. Und ich sagte, ja, gerne. Drei Häuser weiter habe ich gerade eine Ausstellung mit zwei Freunden bei mir in der Wohnung. Und dann hat er sich das tatsächlich angeguckt und fand es super. Und hat dann gesagt, ich kaufe dir die eine Serie ab, dann hast du genug Geld, was du für einen Monat überleben brauchst. Und in der Zeit kannst du was erarbeiten, was ich dann im Sommer in meiner Sommershow zeige. Ich hatte da Glück, weil das war die Galerie Fahnemann. Und Fahnemann suchte damals, glaube ich, auch Verjüngung für sein Programm. Und gleichzeitig stellte der aber so Leute wie Emmy Knöbel und Robert Mangold aus, auch Sulle Witt.
Richtig große Namen.
Er hatte einfach ein Publikum für seine Galerie, die konzeptuelle Arbeit verstanden hat und irgendwie mit einem Blick auf meine Arbeit gucken konnte, so dass das Interesse fand. Ab dem Moment hatte ich eine Galerie.
Bis zum letzten Jahr wurde Jorinde Vogt einige Jahre lang von der Galerie Johann König vertreten. Das kam zu Ende infolge eines sehr umstrittenen Zeitartikels. Der Galerist hat seitdem 10 seiner an die 40 Künstlerinnen und Künstler verloren. Und ich fasse das kurz zusammen. Mehrere Frauen hatten Johann König beschuldigt, sich übergriffig verhalten zu haben. Er soll seine Machtposition als Galerist ausgenutzt haben. Was genau wirklich vorgefallen ist, wissen wir nicht. König hat die Vorwürfe zurückgewiesen, juristische Schritte eingeleitet und die Zeit musste auch einige Passagen des Artikels zurücknehmen. Aber Jorinde Vogt, ohne das jetzt zu vertiefen, wie ist das überhaupt, sich von einer Galerie, von einem Galeristen zu trennen? Hat man dann einen Vertrag, den man auflöst? Wie geht das?
Ja, in erster Linie geht es darum, dass man alles, was einen miteinander verkettet, wieder auflöst. Dass man fair ist und rückabwickelt. Also in meinem Fall ist es so, dass wenn ich eine Arbeit in einen Kommissionsvertrag gebe, da ich keine grundsätzlichen Verträge habe mit irgendeiner Galerie, also ich habe keine Exklusivverträge, wo ich monatliche Zahlungen erhalte und dafür irgendwas liefern muss, habe ich mit niemandem, sondern ich habe immer nur einzelne Verträge über einzelne Arbeiten. Und darin ist festgelegt, wie lange arbeitet die Galerie mit der Arbeit. Und früher hatte ich es immer so gemacht, dass die Produktionskosten, die ich hatte, erstattet werden für den Zeitraum, in dem die Galerie mit diesem Werk arbeitet. Wenn die Galerie das verkauft, wird das verrechnet mit dem Verkauf. Wenn die Galerie das Bild nicht verkauft, bekomme ich die Arbeit zurück und erstatte der Galerie die Auslagen zurück.
Und das gilt es alles auseinander zu dividieren.
Ja, genau. Das geht eigentlich immer um Produktionskosten am Ende. Sind das Rückzahlungen, die man leistet.
Wie wichtig sind Galerien überhaupt für eine künstlerische Karriere? Also was kann, wenn es gut läuft, eine Galerie für Sie tun?
Galerien sind teilweise sehr wichtig. Das liegt daran, dass die eine Arbeit machen, die kann man nicht machen als Künstler. Die sind einerseits Anlaufpunkt, auch durch ihr Programm, für eine ganz bestimmte Gruppierung von Menschen, für einen ganz bestimmten kulturellen Kontext und etablieren da Aufmerksamkeit und Verständnis für die Positionen. Und im besten Fall sind es sehr zuverlässige, ruhige Partner, die eben durch ihre grundsätzliche Zusage, die Arbeit zu zeigen und zu vermitteln, einen unterstützen in diesem Prozess, den man da macht als Künstler. Es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von Galerien. Auch jede Galerie hat andere Schwerpunkte und kann irgendwas besonders gut. Auch die Mischung aus Galerien, mit denen man zusammenarbeitet, da hat jeder seine Schwerpunkte auf was anderem. Manche haben den Schwerpunkt darauf, besonders groß international zu agieren oder besonders viele Messen zu machen. Andere haben eher einen Schwerpunkt darauf, sehr gut in einer bestimmten institutionellen Struktur vernetzt zu sein und da eine hohe Verbindlichkeit zu leben. Andere sind eher Konzepte und kreieren Realität und andere reagieren auf Interesse. Andere sind sehr stark an der Produktion beteiligt und machen ganz viel möglich. Besonders für Leute, die Skulpturen machen, haben sehr, sehr hohe Produktionskosten. Andere haben eine unglaublich gute mediale Möglichkeit und können einfach ganz viel Aufmerksamkeit generieren. Also es sind ganz unterschiedliche Stärken, die da existieren. Und man spricht sich dann ab, wie macht man was zusammen. Deswegen interessieren sich auch unterschiedliche Galeristen für unterschiedliche Teile der Arbeit.
Für einige, die sich von Johann König getrennt haben, hat das, wie es aussieht, sogar zu einem möglicherweise Karrieresprung geführt. Katharina Große ist jetzt, glaube ich, bei Max Hetzler. Haben Sie auch neue Angebote bekommen?
Also jede Veränderung ist natürlich auch immer eine Chance, dass irgendwas anders wird. Das ist ein sehr komplexes Thema, weil es gibt ja schon bestehende Partner und dann ist das auch eine Entscheidung, die man so zusammenfällt, mit wem man, wer gut ins Team passt sozusagen.
Mit den anderen Galeristen, ja, mit denen Sie zusammenarbeiten.
Genau.
Können Sie sich dafür Zeit lassen oder gibt es einen gewissen Druck?
Nee, ich bin im Moment sehr beschäftigt und habe jetzt gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken.
Die Arbeiten von Jorinde Vogt gehören längst zu bedeutenden Kunstsammlungen, etwa das New Yorker MoMA, das Pariser Centre Pompidou oder auch das Kupferstichkabinett in Berlin. Alle haben Werke von ihr gekauft. Wir haben uns zum Anfang unseres XL-Gesprächs schon von Jorinde Vogt hier ihr schönes Atelier zeigen lassen und mitbekommen, dass das ein, ja, ein ganz schön großer Betrieb ist. Haben Sie eigentlich auch Assistenten, die Teile Ihrer Arbeiten ausführen, so wie das manche Künstlerinnen und Künstler haben?
Im Moment geht es leider nicht. Ich muss das alles alleine machen, weil ich diese Entscheidung, wie man frei einen Schnitt macht im Papier, halt nur ich selbst machen kann, damit er seine Gültigkeit behält. Aber zu der Zeit, wo ich zum Beispiel viele vergoldete Bereiche in den Arbeiten hatte, konnte ich Leute ausbilden, wie man vergoldet. Und dann konnten die innerhalb der Zeichnung, die ich vorher gemacht habe, in dem Bereich die Vergoldung handwerklich ausführen. Mhm. Und ansonsten habe ich freie Mitarbeiter, die stark sind und große Bilder tragen können und ein- und auspacken können. Und ansonsten in der Administration, also für die E-Mail-Kommunikation, für die Verträge, für die Logistik, für die Kommunikation eben, weil ich am Schreibtisch sitzen und telefonieren.
Also um die 10 Leute, die hier arbeiten, nee, noch mehr?
Nee.
Weniger?
Nee, im Büro unten sind wir 2, im Management einer. Und dann 1 bis 2 Hilfskräfte, die Zustandsprotokolle machen von eingehenden und ausgehenden Arbeiten. Mhm.
Ein Aspekt, über den ich gerne sprechen würde, und die liegen ja hier auch alle vor uns, sind Ihre Künstlerbücher, Künstlerinnenbücher, Kataloge. Wie wichtig ist Ihnen diese Arbeit an den Büchern?
Die Bücher sind eigentlich mein Werksverzeichnis. Und so im Rhythmus von zwischen 1 und 3 Jahre gebe ich immer ein neues Buch raus, was den komplett chronologischen Prozess der Arbeit abbildet. Aber jedes Mal immer wieder mit einem neuen Ansatz und dem neuen Titel. Ist auch immer interessant, dann den Titel zu finden für diesen Komplex der Arbeit, dass das trifft, genauso wie ein Bildtitel. Und auch wie so eine Zusammenfassung in einem Wort ist für einen Zeitraum von 1 bis 3 Jahren.
Ihre Titel sind ja fast immer Englisch. Mhm. Ist das im Nachhinein übersetzt oder kommt Ihnen tatsächlich der englische Begriff?
Nein, das ist schon der englische Begriff. Es gibt auch sowas wie Immersion, das gibt es auch als deutsches Wort. Mhm. Ja, was hier liegt, ist diese Arbeiten zu Niklas Luhmann zur Kodifizierung von Intimität. Die Arbeit, die ich entlang dieser Lektüre gemacht habe, dann 1000 Views, das sind die Scherenschnitte, wo ich untersuche, was fällt einem so in einem Augenblick ins Auge und das ganz schnell zeichnen. Farbe, Form, Synchron. Dann Peace for Words and Views, das ist entlang von Roland Barthes Fragmente einer Sprache der Liebe, zu untersuchen, welche Wörter in diesem Text machen welches Bild. Botanic Code, meine erste farbige Arbeit als Installation, und Shift, wie auch die Arbeit zum Hügelthema, zum Fliegenthema, die Arbeit mit Federn.
Warum ist das so wichtig, das in Büchern auch zu dokumentieren?
Also das ist zum Beispiel eine Arbeit, die keine Galerie macht. Auch das Werksverzeichnis, das führe ich in meinem Studio, und die ganze Dokumentation der Arbeit, die Abbildungen der Arbeiten auch zu archivieren, die technischen Daten, auch die ganzen, was man restauratorisch wissen muss, was für Materialien wurden verwendet, auch zu dokumentieren, wer hat die Arbeit bekommen, welche Ausstellung war die, also die Provenienz der Arbeit.
Das ist ein Riesen.
Ja, deswegen sitzen da ja auch Arbeit, Leute da unten am Schreibtisch und machen das die ganze Zeit. Und das ist nämlich wahnsinnig viel Arbeit und keine Galerie möchte diese Arbeit machen. Mhm. Also man verdient an dieser Arbeit ja auch kein Geld. Man gibt dafür nur welches aus. Mir ist es eben wichtig, dass die Leute, die sich für meine Arbeit interessieren, dass die es immer im Verlauf auch der Entwicklung verstehen können oder einsehen können. Und ich bin die Einzige, die das halt von Anfang bis Ende zusammenfasst. Die Galerien ändern sich auch immer.
Aber, wie wir gehört haben, ja.
Aber ich mich nicht. Und deswegen bin ich dafür zuständig oder kann nur diejenige sein, die das eben macht.
Und die Texte für die Bücher schreiben Sie ja auch selbst zum Teil?
Teilweise. Sonst gibt es auch viele Autoren, die man dann anfragt oder die schon geschrieben haben, die man dann fragt, ob man es veröffentlichen kann.
Wir haben über das Zeichnen gesprochen, Malen, Schreiben, Cello spielen, ich glaube Tennis spielen gehört auch noch zu Ihrem Leben. Ich habe gedacht, Jorinde Vogt, ist Ihnen Ihr rechter Arm heilig?
Ja, ich gehe davon aus, dass der immer gut ist. Ja, Tennis spielen ist etwas, was ich sehr regelmäßig mache, mit kurzer Unterbrechung, als ich einen Bandscheibenvorfall hatte und gelähmt war auf der linken Seite.
Oh.
Und mir das dann eben wieder rückgearbeitet habe, dass das wieder geht. Ja, Tennis spielen ist total toll. Man steht da auf dem Platz und sieht am Gegenüber alles, was mit dem gerade los ist, und an sich selbst merkt man es auch. Das ist eine total tolle sportliche Einblick in den Zustand des Jetzt.
Obwohl die andere Person ja weit entfernt ist.
Ja, trotzdem sieht man alles an der Bewegung, der Haltung, auch wie man selbst und wie der andere spielt. Es ist sozusagen wie so ein totales Einsicht bekommen in, was ist der Zustand. Das ist total toll, in absoluter Klarheit.
Ich danke dafür, dass wir heute hier Einsicht bekommen haben in Ihrem Atelier, in Ihre Gedankenwelt, in Ihre Bilderwelt. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.